Game of Thrones war ein Riesenphänomen. Wie kann die neue Prequel-Serie House of the Dragon diesen Erfolg wiederholen? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so an Serien und Filmen in Deutschland streamen kann, von A wie Amazon bis Z wie ZDF-Mediathek. Und ich bin die Jenny Ecke von Moviepilot und bin hier verbunden mit meinem Kollegen Hendrik Busch, unserem Streaming-Experten. Hallo Hendrik, wie geht's, wie steht's?
Hallo, alles gut soweit. Ein bisschen gedrückt die Stimmung wegen der Glow-Absetzung, aber sonst bin ich guter Dinge heute.
Genau, das kam heute früh rein mit der Glow-Absetzung. Hättest du dir noch mehr gewünscht? Ich nehme an, ja.
Ja, nee, und die Staffel war ja auch schon, die vierte Staffel war ja schon bestätigt eigentlich und jetzt wird einem die von der Nase weggezogen. Das ist schon alles sehr bitter. Ja.
Ein weiterer Grabstein in der langen Liste der abgesetzten Netflix-Serien und es wird nur noch schlimmer werden. Das ist doch eine positive Note für diesen Podcast. Wir reden heute aber nicht über eine Netflix-Serie, sondern über das Prequel von Game of Thrones, die neue Serie House of the Dragon. Bevor wir dazu kommen, sprechen wir aber erstmal über Streaming-Tipps. Und der erste Streaming-Tipp in unserer Rubrik Auf ins Streamgestöber kommt von meiner Kollegin Andrea.
Unser erster Streaming-Tipp heute wird gesponsert von Das Erste. Dabei handelt es sich um eine ganz besondere Empfehlung, denn Babylon Berlin ist endlich zurück. Ab dem 11. Oktober steht die gesamte dritte Staffel des deutschen Serienblockbusters in der ARD-Mediathek zum Streamen bereit. Ebenfalls am 11. Oktober könnt ihr euch im Ersten gleich 3 neue Folgen anschauen. Und falls ihr Babylon Berlin noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr in der ARD-Mediathek Staffel 1 und Staffel 2 nachholen. Es lohnt sich, denn Babylon Berlin ist eine der aufwendigsten deutschen Serien der letzten Jahre. Im März haben wir hier bei Streamgestöber tatsächlich bereits einen ganzen Podcast dazu aufgenommen, den ihr euch sehr gerne in Anschluss zu diesem Podcast anhören könnt. Darin sprechen wir nämlich darüber, warum uns die Geschichte nach den Büchern von Volker Kutscher so fesselt. In Babylon Berlin reisen wir zurück ins Jahr 1929 und Kommissar Gerion Rath spürt in der Hauptstadt einer Verschwörung nach. Und zusammen mit seiner Kollegin Charlotte Ritter lüftet er dort so manch düsteres Geheimnis und das müsst ihr euch vorstellen vor dem turbulenten Hintergrund der goldenen 20er. Denn Babylon Berlin verbindet einen sehr spannenden Plot mit einem sehr aufregenden Zeitgemälde. Und in der ARD-Mediathek könnt ihr natürlich nicht nur Babylon Berlin schauen. Wohlgemerkt könnt ihr da ein ganzes Streamgestöber veranstalten, wie wir so schön zu sagen pflegen. Euch erwarten dort gelobte und unterhaltsame Serien, wie zum Beispiel einer meiner Favoriten, den ich hier gleich mal reinschmuggle, und zwar die schwarzhumorigen Vorstadtweiber aus Österreich. Und zum Beispiel Warten auf den Bus mit Ronald Zerfeld und Felix Kramer. Und zur ARD-Mediathek kommt ihr natürlich in eurem Browser unter ardmediathek.de. Da wart ihr bestimmt schon mal drauf, aber ihr kommt da auch hin, zum Beispiel mit eurem Smart-TVs, mit eurem Fire-TV-Sticks und mit einem Magenta-Receiver und es gibt es natürlich als App für euer Handy und euer Tablet, das ist das, was ich immer bevorzugt nutze. Dieser Streaming-Tipp, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der wurde euch gesponsert von Das Erste und wir bedanken uns ganz, ganz, ganz herzlich für diese wertvolle Unterstützung, auf dass wir euch da draußen noch lange durch Streamgestöber begleiten können. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Babylon Berlin, wovon ich ausgehe, dann folgt einfach dem Link, den wir euch in die Shownotes und in die Beschreibung des Podcasts packen.
Wie Andrea schon gesagt hat, schaut in die Shownotes. Da findet ihr über den Link nochmal alle wichtigen Daten zum Start von der dritten Staffel von Babylon Berlin. Und ich kann nur sagen, tolle Serie. So. Hendrik, was hast du zuletzt gestreamt?
Ich habe bei Netflix Vampires vs. The Bronx geguckt. Das ist so ein kleiner Horrorfilm, der jetzt bei Netflix so ein bisschen das Halloween-Programm eingeläutet hat. Es geht im Grunde um, man könnte fast sagen, Vampire gegen die Bronx, also dieser Stadtteil in New York, wo hauptsächlich schwarze Menschen wohnen. Und es geht um die schleichende Gentrifizierung durch die reiche weiße Bevölkerung, die aus Brooklyn und Manhattan so langsam rüberschwimmen und da die Wohnung wegschnappen und aufkaufen. Und in diesem Fall sind dann eben die Gentrifizierer Vampire, die also ein bisschen repräsentiert werden von einem sehr blonden Mann und einer sehr blonden Frau, die auch weiß angezogen ist, witzigerweise. Und die gehören zu so einer Immobilienfirma, die heißt Murnau Properties. Und ja, es ist alles ein bisschen verschroben. Und trotzdem ist es so ein kleiner, schnuckeliger Genrefilm, der eingebettet ist in so gesellschaftliche Problematiken. Und das wird alles sehr schlau gelöst. Er ist jetzt nicht so witzig, wie man erwarten könnte, wenn da also er ist von Osmani Rodriguez, hat der da Regie geführt und der hat schon einige Saturday Night Live Episoden inszeniert. Wie gesagt, so richtig gute Gags gibt's da jetzt nicht drin, aber man merkt schon, dass da ja eine ganz gute, ja, ein ganz guter Flow einfach mit einer schönen thematischen Aufschlüsselung der Probleme in der Bronx. Kann ich nur empfehlen.
Würdest du sagen, einfach mal schnell was zum Wegbingen für einen Feierabend?
Der ist sehr, sehr kurz tatsächlich. Also geht nicht mal anderthalb Stunden. Es geht sehr schnell runtergeguckt. Vielleicht auch irgendwie, wenn ihr jetzt gar nichts damit anfangen konntet, dann vielleicht so eine kleine Überbrückung für alle, die Stranger Things vermissen, weil es eben um drei junge Typen geht, die durch die Bronx laufen und dann auch geduckt hinter irgendwelchen Litfaßsäulen stehen und die Vampire beobachten. Das hat schon so ein paar Vibes von so einer Horror-Teenie-Serie namens Stranger Things.
Und wie heißt der nochmal?
Vampires vs. the Bronx.
Bei Netflix.
Genau.
Ich habe mir was bei Amazon angeschaut. Und zwar, ja, ich mag Autos. Ist vielleicht öfters hier schon mal im Podcast hervorgekommen durch meine Streaming-Tipps. Und ich habe mir nochmal quasi alle Staffeln von The Grand Tour durchgebinged in den letzten Wochen. Falls ihr The Grand Tour nicht kennt, das ist so die Amazon-Version der berühmten britischen Autoshow Top Gear. Die drei Stars von Top Gear sind vor ein paar Jahren, ja, nach diversen Problemen und Faustschlägen in Südamerika, haben sie die BBC verlassen, sind zu Amazon gekommen und haben da The Grand Tour gelauncht. Und die Serie ist im Grunde dasselbe, nur in grün. Aber am Anfang war es ein bisschen, ja, unrund, The Grand Tour. Da hatte ich ein paar Probleme mit und bin dann auch so ein bisschen abgewichen davon, das weiterzuschauen. Aber jetzt habe ich es nochmal geguckt, nachdem auch viele gelobt haben, dass die Serie mit jeder Staffel immer besser wird. Und es stimmt, deswegen möchte ich an dieser Stelle speziell auch die vierte Staffel von The Grand Tour bei Amazon empfehlen. Und zwar, weil die drei Stars von The Grand Tour dazu übergegangen sind, so Reisespecials zu machen. Und das liegt mir jetzt nun wirklich sehr am Herzen, gerade in Corona-Zeiten, wo man zu Hause sitzt. Das heißt, normalerweise saßen die immer in ihrem Studio, haben Witze gemacht über neue Autos, dann zum vorproduzierten Video geleitet, wo man dann sieht, wie die irgendwie einen Autotest fahren. Und das ist alles wesentlich unterhaltsamer, als meine Beschreibung jetzt klingt. Aber diese neuen großen Specials, die konzentrieren sich wirklich auf ihre Reisen in irgendwelchen Ländern. Also es gibt in den vergangenen Staffeln von The Grand Tour Trips durch die Weite Amerikas, durch Kolumbien war das, glaube ich, und auch eben in dieser vierten Staffel ein großes Special, das heißt The Seaman. Und ich glaube, die haben sehr gekichert, als sie sich den Titel ausgedacht haben, wo sie durch Vietnam und Kambodscha reisen, und zwar auf Booten. Und das ist wirklich, wenn man was mit diesen älteren Herren und ihren teilweise seltsamen Ansichten und ihren mürrischen Verhalten anfangen kann, ist es wirklich große Unterhaltung, das zu schauen und auch so ein bisschen Befriedigung der eigenen Fernweh in diesen Homeoffice-Zeiten, die wir gerade hier durchleben. The Grand Tour, wenn ihr Autos mögt, wenn ihr britischen Humor mögt, wenn ihr Reisen mögt, dann schaut euch das bei Amazon an, falls ihr es noch nicht kennt.
Ich muss da immer an so durchgeschüttelte Gesichter denken, die von diesen drei Typen, die dann da irgendwie in irgendwelchen Steilkurven oder so dann in ihre Sitze gedrückt werden und dann aussehen, als würden sie sich gleich übergeben müssen.
Ja, das trifft schon sehr gut. Und dazwischen hauen sie immer One-Liner raus und beleidigen sich gegenseitig und das Auto manchmal auch, oder in diesem Fall das Schiff oder Boot. Und ja, es ist halt wirklich nicht unbedingt eine Show, die einen Preis für ihre Wokeness abholen wird, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spaßig, das zu schauen, einfach weil das so mürrische ältere Herren sind, die zu viel Auto fahren. Wir reden heute aber nicht über Autos, sondern über Drachen. Wir sprechen nämlich heute über House of the Dragon, die neue Game of Thrones Serie. Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, dass überhaupt eine neue Game of Thrones Serie kommt, dann seien euch diese Eckdaten verraten. Game of Thrones ist an sich als Serie abgeschlossen. Es gibt bis auf Weiteres kein Sequel von der Geschichte von Jon Snow oder Tyrion Lannister oder andere. Sondern stattdessen, um diese Marke auch am Leben zu erhalten, ist es für den US-Sender HBO natürlich sehr wichtig, dass da noch mehr produziert wird, weil das ist einfach eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Und beziehungsweise der Fernsehgeschichte, weil soweit reicht die ja noch nicht zurück, deswegen ist aller Zeiten ein bisschen übertrieben. Mhm. Und stattdessen haben sie mehrere Serienideen quasi in Auftrag gegeben. Eine hat sich bisher durchgesetzt und das ist House of the Dragon, ein Prequel von Game of Thrones, die Vorgeschichte speziell der Targaryen-Dynastie, also der Drachenreiter, die wir natürlich besonders durch Daenerys Targaryen kennen. HBO hat 10 Folgen bestellt, also eine ganze erste Staffel, hat den normalen Pilotierungsprozess einfach übersprungen. Darüber können wir vielleicht auch nochmal reden, was das bedeutet. Keine Pilotfolge, sondern gleich volle Staffelorder. Und 2022 soll die Serie starten. Wir sprechen jetzt über unsere Erwartungen an die Serie. Wir sprechen aber auch über die bekannten Fakten und die interessanten Gerüchte rund um die Serie. Ihr braucht aber keine Angst haben. Wir werden jetzt nicht irgendwie komplette Abhandlungen über die bekannten Figuren und ihr Schicksal hier in diesem Podcast unterbringen. Also ihr braucht keine Angst vor Spoilern bezüglich der Hintergrundgeschichte von House of the Dragon zu haben. Es kann aber sein, dass der ein oder andere Spoiler zu Game of Thrones, also der Hauptserie, hier vorkommt. Aber ich nehme mal an, die habt ihr eh alle gesehen. Das nur vorweg. Hendrik, kannst du in einem Satz sagen, wie du zum Finale von Game of Thrones stehst?
Ich mochte das sehr. Also mich hat es sehr befriedigt. Es war vorher zwar durchaus chaotisch, würde ich sagen, die letzten 3 Staffeln vorm Finale. Da wurde ja Game of Thrones eben zu dieser Blockbuster-Serie, als die wir sie jetzt vielleicht auch, oder viele sie ja in Erinnerung behalten werden. Und wie sie ja wahrscheinlich dann auch weitergeführt werden soll, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber das Ende hat da schon so eine schöne Schleife nochmal drüber gelegt. Also über dieses ausgeuferte Knäuel, ist zumindest eine schöne Schleife. Also mich hat das, dieser Abschluss mit den, vor allem mit den Starks hat mir sehr gut gefallen, wie die rausgeschickt wurden in die Welt, weiterleben können da und die Welt weiterentdecken können oder eben auch ihren Lebensabend hinter der Mauer genießen können. Ich bin da recht zufrieden mit. Deswegen ist die Frage, ob es mir jetzt gefallen hätte, wenn jetzt eben kein Prequel gekommen wäre. Da habe ich mir so ein bisschen drüber nachgedacht, ob jetzt eine Fortsetzung, die quasi in der Zukunft nach dem Ende von Game of Thrones spielt, ob das überhaupt eine gute Idee gewesen wäre. Und wenn ja, an welchem Ort das hätte spielen können, ohne dass es eben die Schicksale der uns bekannten Figuren irgendwie tangiert. Deswegen bin ich jetzt schon recht gespannt, ob dieser Prequel-Ansatz funktioniert.
Ja, ich könnte mir höchstens noch eine Nachfolgeserie über Arya vorstellen, weil sie ja wirklich eine neue Welt aufbricht. Also sofern sie irgendwo ankommt. Hm. Sonst wird es eine sehr traurige Schiffsgeschichte.
Das stelle ich mir dann vielleicht so vor wie so eine Tom Sawyer-Geschichte fast schon, wo sie dann irgendwie, also nicht auf dem Mississippi dann irgendwie rausfährt, so wie Huckleberry Finn oder so. Sondern eben, auf irgendeinem anderen großen Fluss oder auf einer Wanderstraße und dann nach und nach so Roadmovie-artig diese Welt da entdeckt. Ich weiß aber nicht, ob das im Sinne einer Game of Thrones-Serie im Game of Thrones-Franchise stünde. Wenn, dann wäre ja wirklich mal was ganz anderes. Ohne das große Spektakel mit Drachenfeuerstößen und Schlachten und so weiter. Tja.
Ja, aber da, du hast vorhin solche Begrifflichkeiten genannt wie befriedigen und da ist jetzt eine schöne Schleife drum, ne? Mhm. Also das Geschenk ist jetzt sozusagen perfekt, das ist abgeschlossen. Befriedigen suggeriert für mich auch sowas, dass ich da jetzt auch erstmal in gewisser Weise satt bin. Und nun kommt diese Reise zurück in die Welt von Game of Thrones als Ganzes, ne? Obwohl es natürlich viele Jahre vor der Handlung von Game of Thrones
Ich würde jetzt nicht sagen, also befriedigend würde ich jetzt nicht mit satt gleichsetzen. Also ich habe schon Hunger noch auf Game of Thrones. Ich habe tatsächlich auch als ich die letzte Staffel gejährt hat, habe ich dann auch die achte nochmal geguckt, um das einfach mit einem Jahr Abstand eben nochmal zu bewerten alles. Und da habe ich einfach gemerkt, wie sehr mir diese Welt tatsächlich fehlt. Also das hat bei mir schon so einen Stand eingenommen wie Jurassic Park oder Star Wars oder auch Herr der Ringe. Also wirklich so eine Welt mit all ihren Gerüchen und also was heißt Gerüchen, aber zumindest mit ihrem Gefühl, wo es mich dann schon irgendwie hinzieht, tatsächlich.
Also sowas wie Fernweh nach einer Serie.
Fernweh nach einer Serie, ja doch, das trifft's ganz gut, ja.
Ja, das kann ich nachvollziehen, weil mein erster Gedanke nach dem Ende von Game of Thrones und wie der Jon da in die verschneite Wildnis hinausgeht, war auch, jetzt reicht's. Und ich habe irgendwie so viele Jahre meines Lebens damit verbracht und irgendwie ist da jetzt auch ein Schlussstrich drunter gezogen und das ist ja eigentlich schön und gut, weil mir hat das Ende trotz der Probleme der letzten Staffel auch sehr gut gefallen. Und dann war ich erstmal sehr skeptisch, was die neuen Ideen für Game of Thrones Serien angeht. Also vielleicht können wir noch mal so einen Schritt zurücktreten. Hm. Das war etwas kompliziert, ja, bevor House of the Dragon wirklich geordert wurde.
Wir kennen ja nur zwei Ideen von diesen fünfen, die da insgesamt angeblich in Bearbeitung waren, ne?
Ja, genau. Und die erste war eher im Norden angesiedelt. Die hätte quasi 10.000 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones gespielt. Sie hätte sich mit der langen Nacht befasst. Hieß, der Arbeitstitel war auch The Long Night. Das heißt, diese Zeit, in der die Nacht, vor der der Winter, von dem immer in Game of Thrones lange Zeit die Rede ist, bevor dann wirklich die weißen Wanderer gen Süden kommen, der hat da eben jahrelang geherrscht. Und in dieser Zeit hätte diese Serie gespielt, viele, viele Jahre vor Game of Thrones. Und das fand ich erstmal nicht so interessant, dass ich Game of Thrones in diesem Prequel wieder mit den weißen Wanderern beziehungsweise White Walkern beschäftigt hätte. Also das wäre eben wieder da oben. Und ja, das war nie mein Lieblingsteil von Game of Thrones. Mhm. Und diese Serie kam auch sehr weit. Also Naomi Watts zum Beispiel wurde neben anderen Darstellern gecastet. Und dann durchlief sie diesen klassischen Game of Thrones den klassischen HBO-Prozess. HBO ist ja ein Premium-Kabelsender. Das heißt, die investieren seit jeher mehr in ihre Serien als andere Sender traditionell. Sie haben einen sehr komplexen Prozess der Pilotierung. Zur Erinnerung, Game of Thrones, da wurde auch eine Pilotfolge gedreht und dann waren alle damit unzufrieden, Schauspieler wurden umbesetzt, dann wurde die Folge nochmal ganz neu gedreht. Und das ist das Game of Thrones geworden, was wir heute kennen. Und The Long Night ist daran gescheitert. Also da wurde der Pilot gedreht, mit Naomi Watts auch. Und dann wurde das Projekt abgesägt. Und stattdessen wurde dieses andere von den fünf Spin-offs geordert, und zwar eben House of the Dragon. Der George R. Martin, der die Romane aus dem Lied von Eis und Feuer geschrieben hat, hat auch das darauf basierende Sachbuch geschrieben, das heißt Feuer und Blut. Der erste Teil davon ist auch schon in Deutschland erschienen und er hat die Serie mit erschaffen. Also er ist wirklich auch direkt daran beteiligt. Und diese Serie wurde jetzt direkt geordert, das heißt ohne Pilot. Und jetzt geht's wieder zurück zu den Targaryens, also vom Norden direkt in den Süden. Und die Serie soll, das war die erste Ankündigung damals, 300 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones spielen und den Aufstieg der Targaryen-Dynastie betrachten. Wie geht's dir so? Hättest du dich lieber im Norden aufgehalten? Findest du die Reise zurück zu den Targaryen-Anfängen interessant oder hättest du lieber was ganz anderes gesehen?
Ja, also das mit dem Norden hat mich tatsächlich auch direkt abgeschreckt, weil das wurde ja auch in Game of Thrones immer so inszeniert, dass man da eigentlich am liebsten schnell wieder weg möchte. Außer eben bei den Szenen mit Jon und Ygritte. Da hast du so ganz kurz so eine kleine Enklave der Harmonie und da sind sie aber auch in so einer Höhle drin und machen sich das da gemütlich.
Wer erinnert sich nicht gern daran?
Ich liebe diese Folge tatsächlich, wo es zwischen den beiden einfach, wo sie sich so abgrenzen von dieser kalten Welt da draußen und einfach nur beisammen sind. Und ich glaube, das ist ja auch dieser eine Moment, wo Jon glücklich war in seinem Leben, Leben, das irgendwie von Isolation irgendwie schon geprägt ist. Aber das hat eben auch gezeigt, wie ungastlich diese Welt ist. Und wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, eine ganze Staffel nur mit Eis, Schnee und Schneestürmen und irgendwelchen isländischen Hügeln und Bergen, da hätte ich mich nicht wohlgefühlt in dieser Serie und schon gar nicht mit diesen Eismenschen, die, wo es immer kratzt, wenn die sich bewegen und so. Ach nee. Deswegen bin ich schon ganz froh, dass es jetzt in eine andere Richtung geht. Vor allem, weil dieses große Targaryen-Haus dann schon irgendwie viel weitreichenderes verspricht. Also da kann man sich schon vorstellen, dass es da dann eben auch, das erinnert mich so ein bisschen an die Tudors oder so. Da gibt's ja auch eine Serie drüber, wo dann innerhalb der Familie dann so Intrigen gespinnt werden und was man dann auch schon eher noch mit Game of Thrones verbindet. Also spannende Figuren und durchtriebene Figuren und ja, viele blonde Menschen wahrscheinlich auch bei den Targaryens, ne? Wo kriegen sie die ganzen blonden Schauspieler jetzt her? Oder die blonden Perücken?
Ja, ich glaube, die Perückenproduzenten, die werden Reibach machen, wenn sie auf blonde Haare spezialisiert sind. Aber das Interessante ist ja eigentlich, dass wir von den Targaryens, ja von allen Häusern, die wir in Game of Thrones gesehen haben, am wenigsten gesehen haben, oder? Wir kennen ja eigentlich nur Daenerys und Viserys. Und Viserys, ihr Bruder, falls ihr euch dran erinnert, in der ersten Staffel macht ihr einen sehr goldigen, heißen, schnellen Abgang. Und dann haben wir eigentlich noch Daenerys und die Erzählung von ihr. Also was macht denn jetzt, also du vergleichst sie mit den Tudors, aber eigentlich wissen wir ja nichts, außer die Erzählung, ne, dass die immer ihre Brüder und Schwestern geheiratet haben und dann gab's den einen, der ihren Vater, der verrückt geworden ist und sie waren Drachenreiter, so. Also das ist ja im Grunde alles, was wir über sie wissen, während wir die anderen, die Starks zum Beispiel oder die Lannisters, die haben wir ja in allen möglichen Ausfächerungen kennengelernt. Für mich waren die Targaryen immer am wenigsten interessant eigentlich.
Vielleicht habe ich darauf Vorurteile, weil ich eben nur die beiden kenne, Viserys und Daenerys, und die wirkten dann schon immer so leicht blasiert auf jeden Fall. Und also beide, ne? Also die haben, glaube ich, beide nichts übrig für das Fußvolk so richtig. Aber auch wenn, klar, Daenerys setzt sich dann natürlich schon ein, aber eben auch aus einer aristokratischen Position heraus. Also sie sieht das Volk, aber nicht den Einzelnen in dem Volk. Ich glaube, die haben schon so jeder für sich so Machtansprüche. Also das heißt, wenn jemand stirbt in der Thronfolge über ihn, dann meldet er sofort jemand Ansprüche an und dann sind sie wahrscheinlich auch bereit, Geschwister nicht nur mit den Kindern zu zeugen, sondern eben auch die dann zu töten. Also ich glaube, so stelle ich mir das vor, wie es bei den Targaryens abgeht. Deswegen, da steckt viel Potenzial drin. Finde ich schon. Ja, was versprichst du denn dir davon, von den Targaryens?
Na, also die Zynikerin in mir würde sagen, Drachen. Und die sind das Hauptargument, warum das ausgewählt wurde. Weil die Drachen ja in der zweiten Hälfte von der Game of Thrones Geschichte, also wenn man jetzt auf die Seriengeschichte schaut, so zu dem großen Hauptaugenmerk irgendwie wurden. Am Anfang hatte die Serie ja ein recht kleines Budget für so ein großes Fantasy-Epos und dann gab es am Ende der Staffeln immer mal eine Schlacht, also dann ab der zweiten Staffel besonders wurde das so zu dem Muster. Aber die Drachen haben da eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt, weil die ja in der letzten Folge von der ersten Staffel auftauchen, da sind sie noch klein und süß und und dann werden sie immer größer, während Daenerys immer sehr lange in der Wüste rumsteht und ihre Führungsfähigkeit nicht unbedingt unter Beweis stellt. Und dann so mit der fünften, sechsten, siebten, achten Staffel, dann wären die Drachen auf einmal zu so einem wichtigen Blockbuster-Element, was dann auch so dieses O's und A's der Serie produziert. Also diese eine Szene, wo der Drache diesen Weg der des Lannister-Versorgungszuges da wegbläst mit seinen Flammen, ne? Das ist ja, legendär. Also das wird man ja nie wieder vergessen. Auch in der Seriengeschichte ist es ja einmalig, so ein Bild zu produzieren.
Das ist die Apokalypse-Now-Folge, ne? Die wird ja immer wieder mit Apokalypse-Now verglichen. Napalm stößt aus den Drachenmäulern. Irgendwie so wirkte das. Ja.
Ja, und vielleicht ist zynisch übertrieben, aber der pragmatische Blick wäre eben, das ist das Element, mit dem alle Game of Thrones assoziieren. Deswegen muss es jetzt im Vordergrund der neuen Serie stehen. Mhm. Was ja jetzt bei der Langen Nacht eher nicht gewesen wäre, trotz der Existenz von Eisdrachen möglicherweise.
Na, jetzt, wo du das sagst, weil ich glaube, alles, was ich vorhin über die Targaryens gesagt habe, mit den Etrigen und so weiter und der Arroganz, das lässt sich halt auch über die Lannisters sagen. Ne? Also,
und der Inzest auch.
Ja, genau, eigentlich schon. Und ich glaube, die einzigen, die da so ein bisschen rausstechen und wo es dann mehr so eine Gilmore Girls-Atmosphäre wäre, wäre dann halt bei den Starks.
Also den Starks. Vergleich habe ich auch noch nicht gehört, Gilmore Girls und Starks.
Oh Gott, Emily in Paris und dann jetzt die Starks als Gilmore Girls-Ersatz. Oh, das wäre doch gut.
Ja. Dann ist aber Sex in the City eher bei den Lannisters vor.
Ja, ich glaube auch. Oder? Das ist dann halt, wie heißt diese Stadt, wo alles gehandelt wird? Wo dann
King's auch, Landing? Was?
Ich weiß es nicht. Es gibt auch eine Stadt, wo die Bank sitzt.
Die ist auf der anderen Seite des Wassers. Ja. Ach.
Aber da sind doch die ganzen Businessmenschen unterwegs. Da könnte man Sex and the City bestimmt machen.
Das finde ich gut. Kannst du es bitte HBO pitchen? Ich glaube, die wollen diese beiden Marken schon immer mal verbinden. ansonsten finde ich es aber irgendwie auch wieder interessant. Also vor allem, wenn man jetzt schaut, je mehr über die Serie bekannt wird. Ne? Also wir werden jetzt auch auf das Casting eingehen im Verlauf dieses Podcasts und so ein bisschen Handlungsdetails anreißen. Und die haben es für mich dann wieder schmackhaft gemacht. Aber zunächst sind wir erstmal bei dieser Idee, wir machen eine Vorgeschichte. Und wenn ich an Prequels denke, ja, das funktioniert nicht immer. Wenn wir zurück in die Popkultur schauen, was ist denn dein liebstes Prequel von einem vorher schon existierenden Franchise so in den letzten Jahren? Wo sagst du, das hat's vorgemacht, das sollte man nachmachen?
Genau, also wenn ich an gute Prequels denke, das hat auch ein bisschen gedauert, bis das in mir gereift ist, dann denke ich tatsächlich an die Star Wars Prequels. Die haben Probleme mit dem CGI und so weiter, aber wenn man darüber hinausblickt, dann ist das dann sind die Star Wars Prequels, also die mit Phantom Menace angefangen haben 1997, dann kriegt man da eine ganz andere Sicht auf die Star Wars Welt. Also du hast George Lucas wollte da viel mehr auf die inneren Bewegungen der Galaxie eingehen, also auf Handelsrouten, darauf wird dann auch viel eingegangen. Man sieht einen großen Kongress, in dem Paragraphen hin und her geschoben werden. Muss man nicht gut finden, aber es ist zumindest macht es die Star Wars Welt größer und auch eben aufregender und davon zehrt ja auch jetzt noch im Grunde die Star Wars Filme, wenn sie jetzt irgendwie Mandalorian und so weiter rauskommen. Also es ist alles so, die Prequels bieten da so ein Fundament an gewissen Figuren und Planeten und eben auch an einem moralischen Unterbau. Und deswegen ist das für mich ein positives Beispiel. Und ja, man wird da so ein bisschen an dem Anakin Lebensstrang wird man da vorbeigeführt an verschiedenen politischen Bewegungen und Revolutionen und so weiter. Ja, so ähnlich könnte ich mir das auch für die Targaryens vorstellen. Ja,
Die Star Wars Prequels haben auf jeden Fall ähnliche Franzosen-Klischees wie Emily in Paris, ne?
Ach Gott, ja. ich habe die noch nie so richtig auf Englisch gesehen, tatsächlich, die Prequels, weil ich die immer nur mit der Familie geguckt habe. Ich würde gerne mal wissen, wie die sich auf Englisch anhören. Ich glaube, aber auf Deutsch haben sie auch sehr, sehr komische französische Akzente. Ja.
Du sagst ja schon, wir werden da so ein bisschen an dem Anakin entlang geführt, ne, an seinem, also irgendwie funktioniert das ja letztendlich so, dass wir da ankommen, wo die Hauptreihe oder die ersten Star Wars Filme beginnen, ne, mit den, es geht immer um die Frage, wie kommen wir dahin zu dem Punkt, zu dem Wissensstand, den wir schon haben.
Genau.
Und Anakin ist ja eine sehr bekannte Figur, die wir aus der Hauptserie natürlich schon kennen. Deswegen fragen wir uns die ganze ganze Zeit, wie wird der zu Darth Vader? Mich hat das immer so ein bisschen gestört, weil ich damit dann ja immer schon weiß, wo die Figur hinkommt. Insofern ist es bei Game of Thrones wieder ein Vorteil, weil die neue Game of Thrones-Serie wird ja 300 Jahre vor der Handlung spielen und sollte sie nicht 30 Staffeln lang dauern, dann wird sie auch nie so richtig genau da ankommen, wo wir am Anfang von Game of Thrones sind. Aber andererseits gibt's keine Romanreihe, sondern nur so ein Sachbuch. Und das erinnert mich dann eher wieder an den Hobbit, ne? Also Sachbuch vielleicht nochmal zur Erklärung. Also die Game of Thrones Hauptserie, die hatte ja mehrere Bücher, die noch nicht mal verendet sind zum Zeitpunkt dieses Podcasts leider, als Vorlage wirklich ja Belletristik, ne, richtige, dementsprechend auch starke Cliffhanger, eine spannende Story, interessante Charaktere, und die Vorlage von der House of the Dragon Serie ist Feuer und Blut. Das ist sowas Ähnliches wie bei Fantastic Beasts im Grunde, ne? Also so eine fiktive Geschichte, die auch von so einem fiktiven Maester, in dessen Persönlichkeit George R. Martin dann im Grunde schlüpft, geschrieben wurde, der Chronist der Targaryens ist. Das heißt, es ist alles eher sachlich, eher Abhandlung von Ereignissen, weniger super spannende Story. Und da muss ich doch eher an sowas denken wie Fantastic Beasts oder der Hobbit, wo so ein recht dürftiges Grundmaterial sehr ausgebreitet wird.
Ja, und dann auch mit Fanservice angereichert wird und so weiter. Also das passiert dann beim Hobbit erst später und auch bei Fantastic Beasts erst später, wo sie dann, wenn sie dann eben merken, okay, das Grundmaterial reicht uns jetzt nicht, und dann kommt im zweiten Fantastic Beasts dann eben dann plötzlich Dumbledore vor oder so. Und dann noch viele weitere alte Harry Potter Figuren wie McGonagall oder so, die man eben kennt, und womit du das dann irgendwie interessant machen musst für die Fans, denen dann eben dieses rohe Grundmaterial dann eben doch nicht reicht, weil sie eben doch eine zu große Sehnsucht nach dem Harry Potter Franchise haben, nur nach den alten Harry Potter Filmen. Ja, und das hast du ja dann beim Hobbit noch viel extremer, dass du dann plötzlich dann, dass da so ein Frodo eingefügt wird und der dann auch genauso aussieht wie der Elijah Wood der 2000er Jahre oder auch hier der Legolas, der dann auch irgendwie noch mit CGI verjüngt wird, was alles ganz fürchterlich aussieht. Und du weißt ganz genau, bei den Hobbits geht's eigentlich fast nur darum, so ein Schatten der Herr-der-Ringe-Filme wieder auf die Leinwand zu bringen und dann möglichst auch mit drei Teilen wieder, die dann über drei Jahre hinweg in die Kinos kommen. Also das fand ich schon alles sehr frustrierend. Sowohl, ich finde sowohl bei Fantastic Beasts als auch beim Hobbit. Das ist alles nicht so richtig geglückt.
Und glaubst du, ja.
Nee, frag ruhig.
Glaubst du, dass wir dann irgendwie in Staffel 1 von House of the Dragon, Folge 3, jemanden sagen hören, dass da im Norden irgendwie mysteriös Menschen sterben und man glaubt, da stehen wieder die Toten auf, oder oh, die Temperaturen in den letzten 10 Jahren sind beträchtlich gefallen. Also ich meine, die 300 Jahre machen es schwer, dass wir irgendwelche Figuren aus Game of Thrones sehen oder dass die genamedroppt werden oder so. Oder es gibt dann eine Szene, wo jemand sagt, ich weiß nicht, wie ich mein Kind nennen werde. Wie wär's mit Daenerys?
Also, Daenerys Skywalker.
Genau. Oh mein Gott. Also glaubst du denn, dass die wirklich sowas machen werden?
Ich glaube, dass diese 300 Jahre fast wie so ein Schutzschirm vielleicht vor Fanservice funktionieren können. Also dass man sich selber so ein bisschen diszipliniert. Okay, wir stellen uns selber eine große Distanz zu dem Ausgangsmaterial her, um dann eben was möglichst Eigenständiges dann herzustellen. Kann mich schon vorstellen, dass das funktionieren kann. Man muss sich eben nur dran halten und müssen dann auch die Disziplin wahren und dann merken, wenn sie dann merken, vielleicht die Leute interessieren sich vielleicht doch nicht so sehr für die Targaryens, dann daraus wird dann so ein Test, glaube ich. Also könnte ich mir vorstellen, wenn das Interesse dann doch nicht so groß ist. Wie, dann machen sie einen 300-Jahre-Sprung und plötzlich sind, oder einen 250-Jahre-Sprung und plötzlich sehen wir dann da einen jungen Tywin Lannister oder so.
Ja. Oh.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt stimmt. 250 Jahre, kommt das ungefähr hin? Wie alt ist er dann da? 25 oder so, würde ich jetzt beschätzen.
Ja, keine Ahnung. bevor wir jetzt über die Macher sprechen und vielleicht nochmal darüber, ob wir da jetzt eher ein Charakterdrama oder ein Blockbuster erwarten, sollten wir vielleicht über die Handlung sprechen, weil da gab es heute früh heiße News, ne? Als hätten sie unseren Podcast hier vorausgeahnt, wurde das erste Casting für House of the Dragon bekannt gegeben. Wurde auch von allen großen Branchenblättern, wenn man das noch so analog sagen kann, bestätigt. Also Hollywood Reporter, Variety und Co. Und zwar wurde Paddy Considine gecastet, den ihr kennt aus verschiedenen Film von Edgar Wright, zum Beispiel Hot Fuzz und The World's End, aber er hat auch in der dritten Staffel von Peaky Blinders mitgespielt und wir wissen auch, wen er spielt und daran musste ich jetzt nur denken, weil wir vielleicht heißt jemand Daenerys gesprochen haben. Er spielt nämlich Viserys, den Ersten, und Viserys ist ja auch der Name von Daenerys Bruder und das ist quasi der erste König, der diesen Namen trug. Und ich fand das jetzt erstmal sehr verwirrend, weil am Anfang hieß es ja, die Serie spielt 300 Jahre vor Game of Thrones und handelt von der Eroberung von Westeros durch Aegon Targaryen, also dem ersten großen König. Vielleicht sollten wir, also vielleicht nochmal als Erklärung, weißt du spontan, wo die Targaryens waren, bevor sie nach Westeros gekommen sind? Wurde das irgendwann mal in Game of Thrones erwähnt? Kannst du sie verorten?
Also wenn es mal erwähnt wurde, dann habe ich da nicht zugehört gerade, die zwei Male, die ich Game of Thrones durchgeguckt habe. Kann ich echt gar nicht sagen, aber ich bin auch generell, also mit der Familiengeschichte der Targaryens, da wurde, glaube ich, immer sehr viel erzählt darüber, auch wenn es dann um Johns Herkunftsgeschichte geht. Und so, da habe ich es immer so ein bisschen abgeschaltet, muss ich sagen. Also die ganzen Aegons und Viserys und so weiter, die haben mich da in dem Moment nicht so richtig interessiert. Deswegen, also bin ich froh, wenn du mich da jetzt ein bisschen aufklärst, Jenny.
Ja, ich glaube nämlich, es geht vielen so. Und ich musste auch ein paar Sachen nochmal nachlesen, obwohl ich die Bücher gelesen habe und viele Stunden auf dem Wiki auf Ice and Fire verbracht habe, während die Serie lief.
Hast du die sämtlichen Game of Thrones Romane gelesen?
Sie sind ja noch nicht fertig, aber ich habe dann irgendwann ich habe die auf Englisch gelesen, also habe ich 4 Bücher, was glaube ich im Deutschen dann irgendwie 18, ich weiß nicht, im Deutschen ist ja alles durcheinander. Ich habe glaube ich 4 Bücher gelesen und dann hatte ich irgendwann genug von dem Stil von George R. Martin, habe dann lieber die Serie weitergeguckt. Aber die ersten 3-4 Bücher sind echt spannend, ja.
Okay.
Wir kommen ja mit Daenerys, als sie dann rübersetzt, ne, in der Serie auf diese Insel Drachenstein, wo vorher der Stannis Baratheon seinen Sitz hatte, bevor er dann den Norden gegangen ist, um dann dort zu sterben, falls du dich dran erinnerst.
Ja, doch.
Dieses große Drachenstein-Schloss und sie sitzt da ja auch auf diesem Thron in dieser dunklen Schieferhalle, so möchte ich es mal beschreiben, bevor sie dann ihre eigentliche Eroberung von Westeros beginnen. Und das ist ein ganz besonderer Ort für sie, weil nämlich auch die Targaryens dort ursprünglich ihren Stammsitz hatten. Das heißt, sie sind nicht wirklich auf der anderen Seite von irgendeinem Meer, so wie Daenerys zum Beispiel am Anfang, nachdem sie da die Sklaven befreit und so weiter, sondern sie sind auf dieser kleinen Insel, die wirklich relativ nah dran ist an Westeros und ja im Grunde auch dazu gehört. Und auf dieser Insel war eben dann 300 Jahre vor der Serie ihr großer Vorvater, Aegon. Und sie macht das nach in der Serie, was er getan hat. Nämlich er ist mit seinen Drachen und seinen beiden Schwestern, mit denen er auch verheiratet war, Classic Targaryen Move, ist er zu den 7 Königreichen zusammen, um sie zu erobern. Und natürlich noch mit sicherlich ein paar tausend anderen Menschen. Und Genau, er hat das dann auch größtenteils geschafft. Er hat dann in King's Landing dann auch den Sitz seiner Herrschaft etabliert, den eisernen Thron geschmiedet. Also er ist quasi der Stammvater von dem Westeros, wie wir es kennen, nämlich dass der König da sitzt auf diesem Schwerterthron und so weiter und so fort. Und Daenerys will es ihm halt nachmachen und das ist dann fatal für alle Beteiligten. Genau, und das spielt halt 300 Jahre vorher. Vor Game of Thrones. Und der Viserys, der erste, für der Paddy Considine, spielt 100 Jahre nach, also der kommt 100 Jahre nach dieser Eroberung ins Picture, wenn man so will. Der ist da, als die Targaryens quasi schon die Herrschaft über die sieben Königslande etabliert haben.
Aber sind wir jetzt 150 Jahre oder 250 Jahre? Also, oder wo sind wir jetzt gerade auf der Zeitlinie? Das bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen verwirrt.
Ja, das ist auch super verwirrend.
Ja.
Vielleicht kann man es so sagen. Die Eroberung von Westeros ist quasi wie bei uns vor Christus und nach Christus. Mhm. Ne? Das ist die Zeitrechnung von dem Lied von Eis und Feuer funktioniert genauso. Und die Eroberung von Aegon, der Punkt, wo er das Land erobert hat, ist quasi der Nullpunkt. Und ich glaube, der Viserys, der Erste, der ist quasi irgendwie 120 Jahre nach dieser Eroberung 103 bis 129 nach Aegons Eroberung hat er geherrscht. So. Mhm. Und die Daenerys, ich kann jetzt nochmal nachschauen, damit wir ganz sicher sind, wir alle Zahlenfreaks da draußen, die Daenerys Targaryen hat geherrscht oder gelebt um 300, also 298 wurde nach Aegons Erobern wurde sie geboren. So. Den Rest musst du zusammenrechnen.
Oh nee, das mache ich jetzt nicht.
Aber nochmal, ja.
Ich habe mir jetzt gerade überlegt, also ob es nicht dann doch irgendwie spannender gewesen wäre, wenn man eine Serie gemacht hätte, die quasi vor der Eroberung von Aegon gespielt hätte, also wirklich, also wo man jetzt wirklich gar nichts weiß. Also es klingt für mich jetzt wie das viel spannende Szenario, dass man irgendwie darauf hinarbeitet, auf diese große Eroberung der Targaryens.
Das finde ich auch cool, wenn man so die sieben Königslande, die sind ja schon da, wenn man da irgendwie diese wieder Fäden der einzelnen Häuser, ne, also was eben adlige Leute immer machen den ganzen Tag. Ja. Und dann kommt irgendwann auf einmal der Aegon ins Bild mit seinen Drachen, ne? So wie Game of Thrones ja auch darauf hinarbeitet, dass irgendwann der Nachtkönig dasteht.
Ja.
So, hätte man natürlich auch machen können.
Wobei dann, vielleicht ist es dann auch wieder zu nah an der Serie, die wir ja schon gesehen haben. Vielleicht ist das das Problem gewesen. Und eben, dass es keine Vorlage gibt dafür.
Ja. Ja. Aber vielleicht nochmal kurz zur Übersicht. Also, im Jahr 0 hat Aegon Westeros erobert. Ungefähr 100 Jahre später ist der Viserys der Erste an der Macht, der jetzt gecastet wurde für House of the Dragon. Und dann nochmal 200 Jahre später findet Game of Thrones quasi statt, die uns bekannte Handlung. So. Und was für mich halt super verwirrend war, ist einfach, am Anfang heißt Aegons Eroberung wird gezeigt und dann, ach übrigens, hier kommt eine Figur, die 100 Jahre später eine Rolle spielt. Also, kannst du dir vorstellen, weil das war gestern eine fixe Idee, die ich hatte, dir eine Game of Thrones-Serie auch als Anthologieserie vorzustellen, also im Sinne von eine Staffel, eine historische Epoche?
Würde mich jetzt erstmal enttäuschen, tatsächlich, weil ich bei also Game of Thrones zumindest immer damit verbinde, okay, wir fangen an und wir arbeiten auf das eine große Ereignis hin, was bei der Game of Thrones Serie ja war. Erstens, wer erobert den eisernen Thron? Wer sitzt am Ende der Serie da drauf? Und das zweite war, was ist eigentlich mit diesen Eismenschen? Überfallen die irgendwann Westeros? Und wenn ja, was passiert? Oder wenn ja, wie kriegen wir sie wieder raus? Also sind ja schon irgendwie so Fixpunkte, die dann auch eben dieses Epische von Game of Thrones ausmachen, dass wir da 8 Staffeln haben und die fließen auf diesen einen Endpunkt hin. Und das wird mal gut, mal nicht so gut gelöst. Aber gerade bei den ersten 4 Staffeln hast du ja schon das Gefühl, dass da jetzt die kleinen Figuren mit ihren kleinen Leben irgendwie nur auf diesen einen Punkt hinfließen. Und das finde ich jetzt ein bisschen schade, wenn das, wenn wir dann nur eine Staffel haben und das alles in so einem kleinen Rahmen dann irgendwie stattfindet. Also könnte interessant sein, aber als Game of Thrones-Fan, der gewisse Erwartungen an dieses Franchise hat, würde es mich erstmal abschrecken.
Ich stimme dir da auf jeden Fall zu, weil unsere Frage in diesem Podcast ist ja auch, wie kann House of the Dragon überhaupt den Erfolg wiederholen, den Game of Thrones vorgelegt hat? Und ich glaube, egal wie weit sie sich so zeitmäßig von der Hauptserie entfernen, werden sie das Erfolgsrezept nicht so sehr dehnen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt anfangen, so mega Experimente zu machen. Das wäre vielleicht eher was für noch ein Spin-off, der dann später kommt. Deswegen ist, glaube ich, die Konsequenz, die wir aus dem Casting eher ziehen müssen, dass Aegons Eroberung vielleicht irgendwie am Anfang kurz angerissen wird, aber die erste Staffel von House of the Dragon wird sich eher um die Herrschaft von Viserys und den darauffolgenden Bürgerkrieg drehen oder konzentrieren. Und das macht mich super heiß auf die Serie.
Ich meine, vielleicht können wir da auch nochmal irgendwie Star Wars als Beispiel heranziehen, weil ich meine, bei Star Wars ist es ja auch so, du hast erst die eine Hauptserie gehabt und dann eine neue Prequel-Serie, die eine andere Geschichte erzählt und das Ganze alles ein bisschen größer macht. Aber dann kamen ja auch so viele kleine Spin-offs, die Lücken füllen und so. Und das könnte ja auch ein Ansatz für Game of Thrones sein. Also das Franchise steht ja nun wirklich erst am Anfang jetzt. Also es gibt eine Serie, es gibt massenhaft Bücher und so weiter, was ja bei Star Wars auch der Fall ist, dass du viele, viele kleine Vorlagen hast, die du noch irgendwie verarbeiten könntest. Und ich glaube, die probieren auch einfach gerade viel aus. Wer weiß, worum es in den anderen drei Ideen für Spin-offs ging. Also es kann ja sein, dass das sogar ein Ansatz war. Wir machen erstmal jetzt eine Anthologieserie oder so. Ja. Oder eben es ist Stark als Gilmore Girls, hoffentlich.
Ja. So was dann wie Aegon, A Game of Thrones Story.
Ja.
Ich nehme an, das wird uns, wie gesagt, erstmal nicht erwarten, denn stattdessen deutet diese Besetzung von Paddy Considine als Viserys der Erste eben darauf hin, dass es um einen ganz, ganz wichtigen Bürgerkrieg in der Geschichte der Targaryens geht. Es ist auch ein recht bekannter Begriff, der damit zusammenhängt, nämlich der Tanz der Drachen, Dance of the Dragons. Das ist der sehr poetische Name für den Bürgerkrieg. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie spoilern.
Oh Gott. Der Tanz der Drachen ist der Bürgerkrieg. Oh,
ja.
Ich stelle mir da so vor, wie Drachen am Himmel um die Sonne herumfliegen und miteinander kuscheln vielleicht noch irgendwie zwischendurch. Und dann ist dann so ein brutaler Bürgerkrieg plötzlich. Nee, naja.
Ja, wir werden nicht spoilern, wie er ausgeht oder wie das weitergeht, weil das wollen wir ja selber in der Serie auch sehen, aber vielleicht die Grundideen. Und da kommt dann für mich auch so die ein oder andere spannende Parallele zu Game of Thrones und auch so das ein oder andere Argument, warum ich mich auf die Serie nur doch vielleicht freue. Die Grundidee will ich trotzdem mal kurz anreißen, und zwar, es gibt diesen König Viserys I. und im Gegensatz zu vielen Game of Thrones Figuren, die wir kennen, ist er ein netter Kerl, so. Der erinnert so ein bisschen an Ned Stark, der will Frieden, der will, dass seine Kinder zufrieden sind und so weiter. Und er hat erstmal nur eine lebendige Erbin, die anderen Kinder sterben zunächst, und das ist Rhaenyra. Dieses Rhae kennen wir schon, von Rhaegar zum Beispiel, aus der Targaryen-Dynastie. Und seine Tochter heißt Rhaenyra, und die, da er keine anderen Erben hat, zieht er erstmal so auf, dass sie Königin wird, ne? Sie wird auf das vorbereitet, dass sie herrschen wird. Was ich schon mal prinzipiell interessant finde, dass das wieder, auf jeden Fall wieder eine interessante Frauenfigur wahrscheinlich da ist. Und dann kommt aber so ein Grundproblem in die Geschichte, weil er nämlich ein zweites Mal heiratet, und das bedeutet in Königsdynastien natürlich immer, dass potenziell neue Erben produziert werden, und wenn die männlich sind, dann haben die natürlich in solchen Gesellschaften den Vorrang, und das passiert hier auch. Also er heiratet ein zweites Mal und hat dann auch eine sehr, sehr einflussreiche Ehefrau, die heißt Alison Hightower.
Also sind die verwandt?
Nee. So, also ich habe extra geschaut, sie kommt irgendwie aus, also vielleicht über sieben Ecken, aber sie kommt aus einem anderen Haus. Hightower heißt das Haus auch.
Oh, schön.
Hightower, auch ein vielversprechender Name, wenn wir an den Anfang von Game of Thrones denken. Mhm. Genau, das ist dann quasi die Stiefmutter von Rhaenyra. Und die Stiefmutter hat natürlich andere Motive. Sie will, dass ihr Sohn der König wird. Und der Sohn heißt Aegon der Zweite. Da sind wir schon wieder bei einem Aegon. Und das ist quasi der Konflikt, der entsteht. Wir haben Rhaenyra, die denkt, ihr gehört die Herrschaft. Und sie ist ja auch wirklich die erste Tochter, die älteste Tochter, älteste Kind vom König bei Viserys. Und wir haben die neue Stiefmutter und ihren Sohn und vor allem diese beiden Frauen, die versuchen am Hof dann für sich ihre Fraktionen zu bekommen und Einfluss auszuüben und so weiter und so fort. Und das alles eskaliert dann zu einem Bürgerkrieg. Und das ist der Tanz der Drachen. Ist das verständlich?
Erstmal, ja, irgendwie schon. Also erstmal, ich habe ein gutes Bild jetzt von dem ganzen Geschiebe, was da stattfindet. Aber ich habe jetzt auch Bock drauf bekommen tatsächlich, weil das ist ja so kompliziert. Und man kann da ja so viel dann auch so viel erzählen, glaube ich, und so viele spannende Figuren da etablieren. Also jetzt, das holt mich dann schon total ab, gerade alles, was du erzählt hast, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Aber ich finde das spannend. ja, und vor allem dann überhaupt rauszufinden, wer da jetzt verwandt ist, mit wem und so. Und ja, was und dass dann auch Beziehungen immer auch Machtspiele sind, und man mit einer Heirat immer auch irgendwie Gebiete Hierarchienstufen erobert. Finde ich total gut.
Ja, das ging mir wirklich genauso. Also ich hatte wirklich wenig Interesse, weil die Targaryens, wie gesagt, nicht unbedingt meine Lieblingsfiguren in der Serie, was auch meistens eher an den Autoren als an den Targaryens liegt. Aber das klingt ja wirklich nach dem klassischen Game of Thrones-Stoff. Ne? Mhm. Also die Rhaenyra, die erinnert mich so ein bisschen an Sansa vielleicht in späteren Jahren, Sansa Stark oder Cersei vielleicht auch, wer weiß, wie sie ausschlägt. Und die Schwiegermutter oder nicht Schwiegermutter, Stiefmutter erinnert mich vor allem an Cersei so, und ich habe mir jetzt noch nicht alles dazu durchgelesen, aber so allein diese Konstellation, ne? Die Mutter lebt ja auch ihre eigene Macht durch ihre Nachkommen, die sie am Hof hat, weil sie selbst nicht Königin sein kann. Und das wäre so ein klassisches Thema auch bei Game of Thrones. Und was natürlich interessant ist, dass es nicht nur um Drachen geht, sondern auch um Ränkespiele. Weil das ist natürlich schon eine wichtige Befürchtung nach der achten Staffel, ne? Dass Game of Thrones jetzt zur Blockbuster-Serie verkommen ist. Und der Spin-off, das in dieselbe Richtung geht. Also wenn wir sagen, früh angefangen hat Game of Thrones als Kammerspiel mit Shakespeare-Anleihen und Schauwerten, für die HBO damals ja auch sehr bekannt war, also nackte Haut, Blut und dann auch irgendwie Anspruch. Und am Ende war es eine Serie, wo ein Drachen eine Armee niedermäht. Was willst du jetzt eigentlich lieber sehen, wenn es ums Prequel geht?
Also ich glaube erstmal, dass Game of Thrones sich nicht mehr davon wird lösen können, Blockbuster-Schauwerte im Fernsehen zu bieten. Ich bin gespannt, was für ein Budget dann die einzelnen Folgen und Staffeln bekommen werden. Also am liebsten wäre mir tatsächlich eine gute Mischung. Also alles, was du jetzt erklärt hast, spricht ja schon dafür, dass die Ränkespiele auf jeden Fall wichtig sein werden und die Intrigen und die Verwandtschaftsverhältnisse und Machtverhältnisse innerhalb dieses Hauses. Dann wird, glaube ich, die große Frage sein, ob man auch eine Welt außerhalb des Targaryen-Hofstabes irgendwie etablieren kann, dass es eben nicht nur wie bei den Tudors innerhalb einer Stadt oder so stattfindet alles. Ja, genau, der Bürgerkrieg, da wäre jetzt nochmal meine Frage, also wo findet der Bürgerkrieg statt, genau, über den du gesprochen hast? Ist er dann nur in King's Landing oder wo findet er statt?
Nee, das ist schon was weitere Teile des Landes umgreift. Der dauert auch 2 Jahre oder drei, zwei, drei Jahre auf jeden Fall. Und das ist schon eine größere Angelegenheit, ohne jetzt irgendwie was zu verraten.
Ja. Ja, nee, darauf wollte ich jetzt auch. Nee, es geht mir eigentlich wirklich nur darum, also wenn wir jetzt überlegen, welche Blockbuster-Schauwerte kann denn diese Serie bieten, dann geht es ja auch darum, welche Häuser und Parteien kann man gegeneinander ausspielen. Und da stellt sich mir jetzt schon noch die Frage, wer sind dann die anderen Parteien? Gegen wen kann man diese coolen und mächtigen Targaryen-Drachen überhaupt einsetzen? Können die nur gegeneinander irgendwie ihr Feuer speien? Oder gibt es da auch irgendwelche Häuser, die sie niederschmelzen können? Da fehlt mir jetzt noch, da sind noch so ein paar weiße Flecken irgendwie auf der Landkarte jetzt, auf der Handlungslandkarte, die glaube ich, da jetzt noch gefüllt werden müssen von George R. R. Martin und so, seinen beiden Kumpanen.
Ja, wo du die schon mal erwähnst, wer macht denn die Serie überhaupt?
Ja, das sind, also George R. R. Martin ist schon, glaube ich, ich glaube, er ist jetzt so eine Art Showrunner, habe ich irgendwie das Gefühl. Also er ist, glaube ich, schon derjenige, der da jetzt die Übersicht über die Handlung hat und so weiter und die Figuren entwerfen muss aus seinem kleinen Abriss, den er jetzt ja schon geschrieben hat, muss er jetzt eben spannende Figuren und Geschichten entwerfen. Und die anderen sind Ryan Condal, der hat bisher vor allem Rampage gemacht, wenn ich mich da nicht irre. Ja, genau, Rampage. Und er hat nur eine Serie bislang gemacht, das ist Colony. Das ist so eine Science-Fiction-Serie, die gar nicht mal so erfolgreich war. Ich glaube, 2 oder 3 Staffeln ging die nur. Also er hat Serienerfahrung, er hat Blockbuster-Erfahrung. Und die wird er dann wahrscheinlich auch bei der Serie dann einbringen. Und ich glaube, er bringt da so wirklich ganz spezielle Expertisen mit rein, die George R. R. Martin eben nicht hat. Und das Ganze wird dann ergänzt durch Miguel Sapochnik, der diese ganzen großen Eventfolgen von Game of Thrones inszeniert hat, unter anderem Yea Hardtime und auch die Schlacht der Bastarde. Also die Staffeln, Folgen, die bei dem, also an die wir immer denken müssen, wenn wir an die großen Game of Thrones Blockbuster-Folgen denken. Ja, das ist das Dreiergespann, dass da jetzt diese Serie formen soll. Ich finde, es ist eine ganz gute Mischung eigentlich, weil irgendwie mir fehlt noch so ein bisschen, glaube ich, ein wirklich guter Fernsehautor, der Erfahrung darin hat, das im horizontalen Erzählen. Da haben wir George R. R. Martin, aber bei dem stockt es ja auch so ein bisschen, also die Produktivität.
Was, ja. Willst du noch mehr Druck auf ihn aufzuüben, dass er endlich seine letzten Bücher schreibt?
Mir ist es ja ziemlich egal, weil ich lese die ja sowieso nicht. Aber ja, nee, aber wie gefällt denn dir das Dreiergespann?
Also, ja, der Ryan Condal, der sagt mir irgendwie, ich kann da nicht so viel mit assoziieren, außer dass er offenbar The Rock liebt und gerne ihm Stories auf den Leib schreibt, weil er ja, hat dazu auch Herkules gemacht.
Ja, stimmt, den habe ich vergessen. Bei Rampage kommen ja immerhin so große Viecher vor, ne? Das ist ja, glaube ich, ein großer Wolf, glaube ich, und noch irgendwo ein großer Affe, die dann und auch ganz viele andere große Dinger. Also was große Wesen angeht, die gegeneinander irgendwie kämpfen, da hat er Erfahrung drin, auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen. Und The Rock ist ja auch ziemlich groß.
Er hat halt jetzt nicht sowas wie David Benioff und D.B. Weiss, die beiden Showrunner und Creator von Game of Thrones. Ich glaube, Benioff hatte zum Beispiel Troja mitgeschrieben. Mhm. Und das ist ja was, das siehst du und kannst sofort die Verbindung ziehen zu Game of Thrones. Ja, rein storytechnisch. Und sowas sehe ich jetzt bei Ryan Condal nicht unbedingt. Dass allerdings George R. R. Martin anscheinend recht eng verbunden ist mit der Schöpfung der Serie und der Umsetzung der Serie, das macht mir irgendwie Hoffnung, auch wenn es vielleicht Leuten weniger Hoffnung macht, die wollen, dass er endlich seine Bücher beendet. dass er jetzt auch noch sich so eine Serie auf den Hals holt. Aber das ist schon gut. Miguel Sapochnik ist auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich die, sage ich mal, logistischen Ansprüche von so einer Serie zu meistern weiß. Ja, das ist ja auch was, glaube ich, bei Benioff und Weiss erstmal so ein Problem war, weil die hatten ja noch nicht so viel Serienerfahrung und vor allem die Blockbuster-Erfahrung war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem.
Ja, die haben Learning by Doing gemacht bei Game of Thrones.
Genau.
fake it till you make it. Und das hat gerade ganz gut funktioniert.
Ja. Und Sapochnik ist halt jemand, der das alles schon durchlaufen hat. Das ist auf jeden Fall hilfreich und ist auf jeden Fall ein fähiger Regisseur für so eine Serie. Wissen wir ja. Ja, ansonsten ist das für mich alles, aber wenn ich jetzt alles zusammenrechne, eher ein Hinweis, dass es eher, ja, das spätere Game of Thrones als Vorbild nimmt und nicht den Anfang. Aber vielleicht bin ich auch Pessimistin. Mehr Blockbuster als Kammerspiel.
Ja. Ja, ich hoffe nicht, dass es in die Richtung geht tatsächlich. Also ich hab ja schon gesagt, eine gute Mischung. Ansonsten, da muss ich dann auch wieder an den Hobbit denken, wo es am Ende dann diese große Schlacht gibt, die in die Schlacht der fünf Heere, so heißt der Film ja schon, in der dritte Hobbit. Und so richtig weiß man gar nicht, worum es in der Schlacht jetzt eigentlich geht. Wobei ich habe den Film auch nur einmal gesehen, weil ich den abscheulich fand. Und
abscheulich, das finde ich gut.
Ja. Und aber alles, was ich darüber gelesen habe, ist eigentlich, dass diese Schlacht im Buch eigentlich auch gar keine richtig große Rolle spielt. Die wird aber vielleicht mal erwähnt in einem Nebensatz oder so. Und dann wird die eben ewig aufgeblasen. Und aber man merkt auch einfach, wie es einfach nur so ein Gimmick ist, was da so rangeschlossen wird an diese kleine, eigentlich ist ja der Hobbit einfach nur so eine Wandergeschichte. Und plötzlich wird da so eine riesige Schlacht draus. Und ich habe irgendwie Angst, dass dann sowas auch mit dem Haus der Targaryens gemacht wird, dass du irgendwie zwanghaft versuchst, so große Schlachtenszenarien zu entwerfen und das dann auch versuchst, mit der Handlung zu rechtfertigen. Aber da bin ich vielleicht auch zu pessimistisch, weil eigentlich am Ende ist es immer noch HBO und die werden vielleicht auch einfach aufpassen, dass es nicht so eine schräge Serie wird. Ja, hoffe ich zumindest. Und am Ende ist auch immer noch George R. R. Martin dabei, der das bestimmt irgendwie alles ganz gut schreiben kann.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht Befürchtungen wecken, dass das so ein Fließband Game of Thrones wird. Aber ich glaube, der Hinweis mit HBO ist schon sehr wichtig. Also HBO hat sich ja so einen Ruf erarbeitet, weil sie wenig, aber das wenige hochqualitativ sehr hochwertig produzieren. Und dann gab es so in den letzten Jahren so ein bisschen hin und her, als sie dann HBO Max bekannt gegeben haben, ihren eigenen Streamingdienst. Und dann hieß es auf einmal, sie wollen jetzt noch viel mehr produzieren, ne? Also so ähnlich vielleicht wie Netflix sogar. Und das hat dann wieder ganz viel Angst geweckt unter den Beobachtern. Hier verliert HBO seine eigentliche DNA, weil das ist immer die Qualität über die Quantität zu heben. Und mein Eindruck ist jetzt, wenn ich so anschaue, wie die Personalentscheidungen in den letzten Wochen waren, da hat sich ja einiges gewandelt, gerade bei HBO Max und so, dass vielleicht doch wieder bei HBO mehr in diese Qualitätsrichtung geht. Mhm. Ich glaube, der Erfolg von Succession zum Beispiel Watchmen hat das ja auch bewiesen. Also das ist durchaus ein gutes Zeichen, dass noch keine zweite Staffel von Watchmen bekannt gegeben wurde, weil die Serie in sich abgeschlossen ist eigentlich. die man dann meine gerade. Straße in Neukölln stimmt zu. falls ihr das gehört habt, liebe Hörer, ein Hubkonzert draußen gerade. Insofern, ich hoffe auf das Beste, was das angeht, dass sie nicht The Witcher produzieren. Und das sage ich jetzt nicht, weil The Witcher furchtbar ist, sondern einfach der Witcher-Ansatz halt komplett anders ist als Game of Thrones. Da geht es eher darum, dass die Serie produziert wird und nicht, dass sie möglichst glänzend und poliert und perfekt produziert wird.
Ja, da kann ich irgendwie auch nochmal, ich meine, viele mögen Westworld nicht, aber diese Serie, die wurde auch Ewigkeiten entwickelt und am Ende hast du da wirklich so großartig produziertes Fernsehen. Also Westworld sieht einfach super aus, finde ich. Also die Ausstattung ist großartig und also zumindest wenn sie außerhalb der Büroräume sind und bei Westworld bekommen ja die Macher auch sehr lange Zeit, um dann nach der ersten Staffel die Handlung weiterzuspinnen. Also ich glaube, Westworld ist auch so ein kleiner Test gewesen, wie man aus einer kleinen Geschichte was Großes machen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass da House of Targaryen vielleicht einen ähnlichen Weg wie Westworld gehen wird. Und das würde aber auch bedeuten, dass es dann eben am Ende nicht ganz so groß wird wie Game of Thrones. Also die erste Game of Thrones-Serie. Weil Westworld dann am Ende dann doch nur ein recht kleines Publikum erreicht hat. Aber das ist ja schon so ein großes, eigentlich ein HBO-Prestige-Projekt gewesen, was wirklich sehr stark aufgenommen wurde vom Publikum, von den Kritikern. Und am Ende dann, nach der ersten Staffel, ist dann irgendwie das Interesse eingeschlafen. Und dann haben das nur noch schon noch genug Leute geguckt, aber auch es war dann nicht der große Hype, den sich HBO davon erhofft hat, glaube ich.
Glaubst du denn, dass man so einen Hype um eine neue Game of Thrones-Serie überhaupt noch produzieren kann, jetzt so, wenn wir uns die aktuelle Serienlandschaft anschauen, bei Game of Thrones 2011, damals der Start, das war ja eine ganz andere Landschaft, einfach wenn man mal die bloße Zahl an Serien anschaut, die da im Jahr produziert wurden.
Also ich glaube, dass in der Game of Thrones-Serie allein durch den Namen hätte es zumindest einen Vorteil gegenüber jeder anderen Serie, die jetzt gerade rausgeschossen wird, ob das nun von Amazon, von Netflix oder von Apple oder so ist. Ich glaube, eine Apple-Serie hat immer noch die größere Gefahr, nicht rezipiert zu werden, beziehungsweise nur sehr schmal rezipiert zu werden und dann eben auch komplett zu versinken, wieder in dem im großen Serienstrudel, als eben eine HBO-Serie, die sowieso immer von den Kritikern etwas ausführlicher betrachtet werden. Und dann hast du eben noch dieses Game of Thrones-Siegel obendrauf. Also ich glaube, die Voraussetzungen, dass es einen weiteren Hype gibt, sind groß. Und also zumindest wird Game of Thrones, diese House of Targaryen-Serie wird auf jeden Fall angeschoben. Und dann wird eben die Frage sein, wie sie das Momentum dann halten kann. Und da kommt es am Ende dann, glaube ich, einfach nur auf die Qualität an. Also wenn das spannend ist und wenn das wenn die Game of Thrones Formel einigermaßen umgesetzt wurde und es gleichzeitig was Originelles bietet und es nicht zu verkrampft versucht wird, Game of Thrones zu wiederholen. Also wenn man da so diesen schmalen Grat irgendwie trifft, dann kann ich mir vorstellen, dass es zumindest nah rankommt an die Game of Thrones Geschichte oder an den Game of Thrones Hype, den wir in den letzten fast 10 Jahren erlebt haben. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt wirklich ein Glücksspiel fast schon. Also ich glaube, was man irgendwie schon auf eine Weise kontrollieren kann, indem du so einer Serie genug Zeit gibst, sich zu entwickeln und eben auch mit den richtigen Leuten hinter der Kamera. Ja, weiß nicht. Bist du da optimistischer? Was heißt optimistischer? Ich glaube ja auch, dass es irgendwie in die Richtung gehen könnte, aber ich bin skeptisch zumindest.
Na, ich hoffe, es wird nicht so sehr wie Westworld. naja, ich meine, das glaube ich auch nicht, dass es passiert. Aber, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass sie keinen Pilot gedreht haben. Mhm. So, weil das ist schon für mich ein Zeichen, dass es erstmal darum geht, wir müssen die Marke beackern und nicht um Qualitätskontrolle. Mhm. Weil vielleicht wäre Game of Thrones mit dem originalen Piloten damals gescheitert. Vielleicht wäre das in eine Richtung gegangen, die völlig falsch gewesen wäre. Ich meine, er ist ja bis heute nicht öffentlich einsehbar, aber was man so hört, klingt nicht gut. Und vielleicht ist das Konzept, was dann vorgestellt wurde für House of the Dragon, so super, dass es nichts dagegen spricht. Aber für mich war HBO auch immer sorgfältige Auswahl und Kill Your Darlings. Also keine Angst davor, Game of Thrones Pilot mit Naomi Watts abzusägen, so, ne? Der fertig gedreht ist. Muss man ja auch erstmal leisten. Und insofern, ja, bin ich unsicher, was die Qualität angeht, hoffe natürlich auf das Beste. Was ich glaube, was der Serie entgegenkommen kann, ist, dass das Finale von Game of Thrones so schlecht angekommen ist. Bei nicht überall. Also das Internet ist aus bestimmten Kanälen ja, glaube ich, einfach zu laut. Ne? Also man hat das Gefühl, als die Staffel gelaufen ist, alle haben es gehasst. Das war zumindest mein Eindruck, aber ich halte mich halt auch in meiner Blase auf. Deswegen bin ich da unsicher. Also wenn man dann aus der Blase heraustritt, findet man dann auch viele Zuschauer, die das toll fanden oder die das zumindest befriedigend fanden und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, so was die öffentliche Diskussion über die Serie im Netz angeht, kann das ja gespalten aufgenommene Finale ihr ja eigentlich nur helfen, weil das so ein bisschen die Erwartungen verschiebt, ne? Mhm. Wenn Game of Thrones mit dem besten Finale aller Zeiten geendet hätte, für alle aus Perspektive von allen Zuschauern, dann wie soll man das nachmachen?
Mhm. Wobei ich ja irgendwie glaube, dass den Leuten dann doch am Ende Game of Thrones als Ganzes in Erinnerung bleiben wird und dann eben als die ultimative Fantasy-Blockbuster-Serie. Ich glaube schon, dass es irgendwie sich so festgesetzt hat. Also unabhängig vom Finale. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich allein diese, sagen wir mal, letzte Staffel oder die letzten drei Episoden, die ja vielleicht schon ein bisschen was eingerissen haben, keine Frage. Aber am Ende bleibt doch immer noch diese acht Staffeln einer großartigen Erzählung mit tollen Figuren und wirklich Schauwerten, wie man sie vorher noch nie im Fernsehen gesehen hat. Also wenn ich jetzt irgendwie vielleicht auch nochmal irgendwie Skepsis irgendwie äußern kann, dann vielleicht lehne ich damit ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, Game of Thrones ist ja vielleicht für die Blockbuster-Serie so ein bisschen was der weiße Hai für den Blockbuster-Film ist, also dass da so gewisse Ideale erschaffen wurden, an denen sich jetzt kommende Serien eigentlich nur noch orientieren können, aber man kommt da irgendwie nie wieder richtig ran. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Dass da jetzt also Game of Thrones erst was erschaffen hat sie müssen sich ja selber jetzt an ihren eigenen Idealen irgendwie abarbeiten. Aber kommst du da noch mal ran? Oder ist die Erwartung und das Ideal dann einfach so groß, dass eigentlich alles daran nur scheitern kann? Und dass man irgendwie sich da ein bisschen von lösen muss?
Ja, weil das, wenn wir wieder zurück zum Blockbuster-Kino kommen, dann kann man ja schon sagen, dass sich das Blockbuster-Kino jetzt ohne alles ohne auf alles, was in den letzten 40 Jahren Filmgeschichte passiert ist, niederzumachen, dass sich das auf die falschen Aspekte von der Weiße Hai konzentriert hat. Ne? Also vielleicht kann man noch mal Jurassic Park nennen, weil quasi das Erfolgsrezept von der Weiße Hai noch mal wiederholt hat, familienfreundlicher. Aber die Grundidee von sowohl der Weiße Hai als auch Jurassic Park ist ja, wir sehen unseren größten Schauwert ganz selten. Nämlich den Hai und die Dinosaurier. Und wenn man dann die Zeit runterrechnet, wie oft kommt das eigentlich vor, kommen wir bei Jurassic Park, glaube ich, auf 15 Minuten Dinos und der Rest sind noch Menschen. Und das, was die Blockbuster daraus gelernt haben, ist, wir buttern euch zu mit den größten Schauwerten bis zum geht nicht mehr. Beispiel Rampage von Ryan Condal. Und das ist natürlich dann jetzt die Frage, was lernt House of the Dragon aus Game of Thrones? Ne? Was nehmen die Macher als Lehre aus dem Erfolg mit? Dass man immer Drachen zeigen muss? Oder dass wir Figuren wie Tyrion Lannister brauchen?
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, die große Frage, die sich jetzt die Macher auch stellen gerade. Welches Gemisch haben wir da? Das ist, glaube ich, ja, ziemlich. Das wird spannend und das müssen wir, glaube ich, auch. Das werden wir jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre dann auch beobachten.
Ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie ihren Briten treu bleiben. Mit Paddy Considine. Considine, ach, schon wieder falsch ausgesprochen. Paddy Considine wurde ausgesprochen. Ich hoffe, wir sehen noch mehr britische Charakterdarsteller neben den Drachen in der Serie. Was ist denn so dein, wenn du einen Wunsch äußern könntest an George R. R. Martin für die Serie, kannst du einen formulieren, was du gerne sehen würdest, was du gerne von ihr erwarten würdest?
Vielleicht einfach irgendwie so, dass er ganz klein anfangen soll. Also wirklich, darin einfach nochmal, da bin ich jetzt wieder bei der ersten Folge Game of Thrones, aber wenn wir uns einfach mal daran erinnern, wie klein Game of Thrones angefangen hat. Es geht wirklich, wir sind da auf diesem kleinen Hof, wir beobachten die Starks, wie sie mit ihren Hunden und ihren Pfeil und Bogen spielen und plötzlich kommt dann da eben das Gefolge von Robert Baratheon vorbei und es ist alles in einem sehr kleinen Rahmen. Dir wird auf engstem Raum wird dir diese riesige Game of Thrones Welt vorgestellt und es ist alles nur ein kleiner Abriss und dann breitet sich das innerhalb der ersten Staffel so wunderschön aus und dann hast du eben das Fundament für sieben weitere Staffeln und ich finde den Ansatz von der ersten Staffel Game of Thrones immer noch so großartig, dass ich hoffe, dass das quasi die Formel für House of the Dragon ist. Und das wäre jetzt irgendwie so mein Wunsch. Hast du was du dir wünschst?
Also ich würde mir prinzipiell auf jeden Fall dasselbe wünschen. Und wenn ich eine Empfehlung hätte, am besten ignoriert vollständig, wie das Internet auf die letzte Game of Thrones Staffel reagiert hat. Weil da, ich habe selber ganz viel an der zu kritisieren, obwohl ich sie insgesamt schon sehr mochte. Aber dass, wenn Fans so Vorschläge machen, wie es besser gewesen wäre, oder sich zu Autoren auf berufen fühlen oder was weiß ich, dann denke ich immer, geht euren eigenen Weg und lasst euch von sowas auf keinen Fall beeinflussen. Ja. Und schaut euch eure Pilotfolge bitte dreimal an, bevor ihr damit zufrieden seid.
Also David Benioff und D.B. Weiss haben den Tipp jetzt ja schon, den haben sie ja schon verinnerlicht. Ich glaube, die haben ja gar nichts mehr gelesen im Internet. Also wenn die jetzt noch eine Game of Thrones-Serie machen würden, würden sie darauf hören, glaube ich. Ja.
Ja, das glaube ich auch besser für ihre Psyche.
Aber das Finale ist ja im Grunde der Pilot eben nur nochmal umgedreht. Also sie verlassen dann eben einander, aber das Finale ist ja, findet ja auch in einem sehr kleinen, intimen Rahmen statt. Also ich glaube, deswegen gefällt uns das ja auch so sehr, weil wir da eben nochmal ganz nah an die Starks rankommen und dann eben so ein schöner Rahmen geschlossen wird. Ja.
Ja. Ich würde sagen, hab keine Angst davor, die Fans zu verstimmen. Hinterher kann ich mich immer noch drüber aufregen. Das ist mein Fazit zu House of the Dragon. Die Serie, wie gesagt, erste Staffel wurde bereits bestellt, startet voraussichtlich 2022 bei HBO, HBO Max, dann natürlich dementsprechend auch in Deutschland, aber es ist alles noch sehr weit hin. Wir wissen nicht, wie das mit der Coronavirus-Pandemie in den USA weitergeht, wie die Dreharbeiten international möglich sein werden und so weiter und so fort. Deswegen der Starttermin ist erstmal sehr vage. 2022, bis dahin wird sich vielleicht noch der ein oder andere Podcast über das Thema anbieten, je mehr Informationen da durchsickern. Und wir beide sind auf jeden Fall gespannt, würde ich mal so als Fazit mitnehmen aus dem Podcast. Falls ihr noch mehr Game of Thrones auf die Ohren braucht, dann hört unsere Streamgestöber-Folge zu Game of Thrones. Da haben wir nämlich, ähnlich wie Hendrik jetzt in seinem Rewatch, nach einem Jahr von Game of Thrones, einem Jahr nach dem Game of Thrones-Finale nochmal uns hingesetzt, die letzte Staffel angeschaut und darüber gesprochen, wie das auf uns wirkt, ob sich unsere Sichtweisen auf die Serie verändert haben, auf die Sichtweise natürlich auch besonders auf die Kritikpunkte an der Serie, und auch in der Folge werdet ihr auch hören, warum uns in der Movieplot-Redaktion, habe ich das Gefühl, generell das Finale so gut gefällt von der achten Staffel. Wir sind ja wirklich eine sehr einsame Insel von Game of Thrones Fans. Hört euch den Game of Thrones Podcast an. Wenn ihr generell auf Fantasy steht, haben wir auch einen Podcast zu Outlander für euch, und wenn ihr historische Stoffe mögt, dann hört auch die Folge zu The Last Kingdom. Die Serie könnt ihr bei Netflix schauen. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, Streamgestöber möglich macht durch euer Hören von diesem Podcast. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann bewertet uns bei iTunes beziehungsweise Apple Podcasts heißt das heutzutage. Hinterlasst dort eine Sternebewertung oder schreibt auch einen kleinen Kommentar. Wir lesen das, wir freuen uns darüber, und das hilft uns, neue Hörer zu finden, weil wir dann denen empfohlen werden, die uns noch nicht kennen, je besser unsere Bewertung ist. Alles zu Feedback und Sprachnachrichten erfahrt ihr auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Hendrik, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts noch finden?
Bei Twitter, da heiße ich Hokkaido-Kürbis. Bei Moviepilot, da schreibe ich unter Hendrik Busch ganz einfach. Und da habe ich auch jetzt in letzter Zeit wirklich sehr viel über Game of Thrones tatsächlich geschrieben, weil da ein Entertainment Weekly-Redakteur gerade so ein Buch rausgebracht hat, was über die Hintergründe der Produktion der ersten, der Game of Thrones-Serie handelt. Da kommen gerade sehr spannende Sachen ans Licht. Und da könnt ihr auch die Texte bei uns lesen dazu. Also bei Moviepilot.
Das kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen. Da gibt's ganz viele interessante Informationsschnipsel rund um Game of Thrones. Ich bin auch bei Movieplot zu finden als Jenny Jecke oder The Gaffer und schreibe da auch Game of Thrones rauf und runter und natürlich auch zu House of the Dragon. Ihr findet da in den Shownotes auch verlinkt die News, den Newsartikel zum Casting von Paddy Considine als Viserys der Erste in House of the Dragon, falls ihr nochmal eine Übersicht über die ganzen verwirrenden Namen in der neuen Serie erhalten wollt, dann findet ihr in den Shownotes auch den Link zu unserem Alleswisser-Artikel über House of the Dragon. Da findet ihr alle wichtigen Namen, Daten, Fakten zur Serie zusammengefasst. Vielen Dank, dass ihr hier zuhört und bis zum nächsten Mal. Streamt was Schönes! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.